Herzlich willkommen hier bei der Katechismus-Sendung, liebe Hörer von Radio Horeb. Es begrüßt Sie Renate Mewes. Unser Thema heute: Welches sind die Hauptzeugen des Glaubensgehorsams in der Heiligen Schrift? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche antwortet auf diese Frage in der Nummer 26 wie folgt: Es gibt viele Zeugen, besonders aber zwei. Abraham, der, wie es im Römerbrief heißt, Gott glaubte, als dieser ihn auf die Probe stellte und immer seinem Ruf gehorchte. Deshalb nennt ihn Paulus den Vater aller, die glauben. Und die Jungfrau Maria, die während ihres ganzen Lebens den Glaubensgehorsam in vollkommenster Weise verwirklichte. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich darf dazu ganz herzlich unseren Referenten, Pfarrer Robert Schmähing aus Münster, begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Schmähing, ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das katholische Glaubensbekenntnis fängt mit den Worten "Ich glaube" an. Ich glaube. Wie geht Glauben? Gibt es Vorbilder, die mir helfen, dem Glauben auf die Spur zu kommen? Über den Glauben schreibt der Apostel Paulus an die Hebräer: Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Am Beginn der beiden Testamente stellt uns die Bibel Personen vor, die genau das vom Apostel Paulus Formulierte getan haben. Sie waren überzeugt und hoffend auf das, was sie noch nicht sehen konnten. Zu Beginn des Alten Testamentes wird uns Abraham als große Glaubensgestalt vorgestellt und im Neuen Testament Maria, die Mutter Jesu Christi. Die Jungfrau Maria ist die Glaubensgestalt, die den Glauben am vollkommensten verwirklicht hat. Zwei große Glaubensgestalten, deren Leben und Glauben wir in dieser Sendung heute näher betrachten wollen. Abraham ist der Vater aller Glaubenden. Dieser Glaube wird im Hebräerbrief besonders betont, wenn der Apostel Paulus schreibt: Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Nachdem das Alte Testament im Buch Genesis den Turmbau zu Babel und seine Folgen beschrieben hat, leitet sie mit einer Geschlechterfolge zu Abraham über. Das Kapitel 12 der Genesis beginnt dann mit dem Satz: Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Kurz und knapp berichtet die Bibel, wie Abraham den Anruf Gottes vernimmt und seine Heimat verlässt, um sich auf den Weg zu machen nach Kanaa, dem gelobten Land, nicht wissend, wo und wie ihn die Reise dahin führt. Beeindruckend. Und doch können wir eine Zumutung spüren. Denn Abraham wird aufgefordert, aus seinem Land, seinem Sippenverband und aus seinem Vaterhaus wegzuziehen. Das sind Bereiche, die von grundlegender Bedeutung für jede menschliche Existenz sind. Welchen Glauben muss dem Abraham geschenkt sein, dass er seine Heimat hinter sich lässt, um in eine ungewisse Zukunft zu gehen? Die Zusage Gottes, Segen zu sein, lässt ihn Vertrautes hinter sich lassen. Wir können in diesem Handeln Abrahams ahnen und sehen, welche Kraft im Glauben steckt. Zu Recht beginnt der Artikel 146 des Katechismus der katholischen Kirche mit dem Satz: Abraham verkörpert somit die Definition des Glaubens, die der Hebräerbrief vorlegt. Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Abrahams Lebensweg und Glaubensweg ist kein geradliniger, wie er uns vielleicht erscheinen mag. Er macht sich auf in eine ungewisse Zukunft und erfährt unterwegs, dass seine Frau Sarai unfruchtbar ist. Der Weg in die Zukunft ist damit abgeschnitten. Ein begonnener Aufbruch versandet. Erfahrungen, die uns vielleicht nicht fremd sind. Träume und Hoffnungen, die im Sand verlaufen, die platzen wie Seifenblasen. Aber Abraham vertraut der Weisung Gottes. Denn bei diesem Aufbruch geht es nicht um einen Selbstzweck eines neuen Lebensraums. Gott möchte in einer vom Fluch gekennzeichneten Welt eine neue Lebenszusage schenken. In dem Glaubensweg des Abrahams gibt es auch die Untreue. Als er über das Land eine Hungersnot kam, zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Anstatt auf Gott zu vertrauen, ging er nach Ägypten, um dort Hilfe zu suchen. Eine Erfahrung, die Glaubende immer wieder in ihrem Glaubensweg erfahren können. Es sind Krisen im Leben, die es schwer machen, den Worten Gottes zu vertrauen. Es wird Hilfe gesucht. Leider suchen einige Hilfe, die Gott missfallen, wie zum Beispiel Horoskope, Wahrsagerei oder Esoterik. Leider sind diese Wege manchmal auf den ersten Blick Hilfeversprechen. Doch mit der Zeit verliert man die tiefere Gelassenheit und Freude. Eine Unruhe macht sich breit. Über diese Unruhe kann ein neuer Zugang zu Gott gefunden werden. Gott, der immer treu ist, auch wenn wir uns von ihm abwenden. Auch Abraham erfährt diese Treue Gottes. Er hilft ihm aus der misslichen Situation in Ägypten um Sarai willen. Und schon erwartet ein nächster Fallstrick auf Abraham, der Reichtum. Zwischen ihm und seinem Neffen Lot kommt es zum Streit. Die Sippe und der Besitz sind zu groß geworden und das Land zu klein. Sie trennen sich beide. Abraham gewährt seinem Neffen die Möglichkeit, das fruchtbare Land für sich und seine Herden auszuwählen. Um des Friedens willen begnügt er selbst sich mit dem kargen Boden. Was in den Augen unserer Welt vielleicht als dumm erscheint, erweist sich neu als Segenszusage Gottes. Schließlich schließt Gott mit dem Abraham einen Bund und verheißt ihm einen leiblichen Sohn. Das konnte Abraham erst einmal nicht glauben, da seine Frau unfruchtbar war. Abraham fasste das Gott gegenüber auch so in Worte: Wie soll das geschehen, da meine Frau unfruchtbar ist? Gott antwortet mit der ihm eigenen Art. Seine Geschenke an Abraham übertreffen Abrahams Wünsche und Bitten. Abraham ist nicht nur der Starke. Es gibt auch eine feige Seite an ihm. Als Sarai und die Magd Hagar, die dem Abraham einen Sohn geboren hat, immer wieder streiten und Hagar sehr zu leiden hatte, lässt Abraham es zu, dass Hagar in die Wüste fließen muss. Schließlich wird seine Frau Sarai schwanger und gebiert einen Sohn, Isaak. Und nun stellt Gott Abraham wohl auf die größte Probe. Abraham soll seinen Sohn als Brandopfer darbringen. Abraham gehorcht im Glauben. Aber er braucht dieses Opfer nicht vollbringen. Gott schreitet rechtzeitig ein. Denn mit diesem nicht ausgeführten Opfer möchte Gott sagen: Das Opfer des eigenen Sohnes werde ich selbst darbringen. Dieses Opfer Abrahams ist ein Vorausblick auf den Kreuztod Jesu Christi. Abraham wagt den Glauben, das Hinhören auf das Wort und die Verheißung Gottes. Er hofft gegen alle Hoffnung. Und trotz seiner Schwächen segnet ihn Gott und führt ihn ins gelobte Land. In seinem Brief an die Hebräer verweist Paulus auf Abraham und einer Wolke von Zeugen, die auf Größeres verweisen. Da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus Christus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Machen wir an dieser Stelle eine kleine Musikpause. Nachdem wir vor der Musikeinspielung den Glauben des Abrahams betrachtet haben, schauen wir jetzt auf Maria, der Mutter Jesu, die uns als zweite große Glaubensgestalt der Bibel vorgestellt wird. In den Artikeln 148 und 149 des Katechismus der katholischen Kirche heißt es: Die Jungfrau Maria übt den vollkommensten Glaubensgehorsam. Da sie glaubte, dass für Gott nichts unmöglich ist, nahm sie die vom Engel gebrachte Ankündigung und Verheißung im Glauben entgegen und gab ihre Einwilligung. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Elisabeth begrüßte sie: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Um dieses Glaubens willen werden alle Geschlechter sie selig preisen. Während ihres ganzen Lebens, auch in ihrer letzten Prüfung, als Jesus ihr Sohn am Kreuz starb, wankte ihr Glaube nicht. Maria gab ihren Glauben, dass das Wort Gottes in Erfüllung gehen wird, nie auf. Darum verehrt die Kirche in Maria die lauterste Glaubensgestalt. Die Volksfrömmigkeit hat Wege gefunden, sich diesem von Gott begnadeten Glauben Marien zu nähern und daraus Kraft zu schöpfen für den eigenen Glauben. Zum einen ist jetzt im Rosenkranzmonat Oktober der Rosenkranz zu erwähnen. Im Rosenkranzgebet betrachten wir die Heilsereignisse anhand der Mutter Gottes. Maria nimmt uns am Rosenkranzgebet an die Hand und führt uns ein in ihren Glauben. Sie lässt uns teilhaben. Während wir die Glaubensgeheimnisse beim Gebet betrachten, hilft sie uns, im Glauben zu wachsen. Zum anderen möchte ich Sie jetzt einladen, mit mir Stationen im Leben Mariens zu betrachten, die Knotenpunkte im Leben und Glauben Mariens sind. Es handelt sich dabei um die Andacht der sieben Freuden und Schmerzen Mariens. Wenden wir uns zuerst den sieben Freuden Mariens zu. Die Verkündigung. Der Erzengel Gabriel erscheint der Gottesmutter Maria und begrüßt die Begnadete. Denn der Glaube Mariens ist eine große Gnade Gottes. Nachdem Maria erfährt, was geschehen soll, sagt sie: Fiat, mir geschehe. Sie vertraut den Worten des Engels und dem Wirken Gottes. Auch wenn sie noch nicht absehen kann, dass dieser Weg nicht nur ein Freudenweg ist, wie wir bei der Betrachtung der sieben Schmerzen Mariens sehen werden. Aber sie glaubt. Sie ist überzeugt von dem, was sie noch nicht sehen kann. Maria lehrt, freudig Ja sagen zu können zu Gottes Führungen und Fügungen. Zweitens die Heimsuchung. Zwei Frauen begegnen sich, Maria und Elisabeth. Maria erlebte die Freude, dass ihre unfruchtbare Base im hohen Alter schwanger wird. Sie grüßt Maria mit den Worten: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Darauf antwortet Maria mit dem bekannten Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Maria erfährt, dass Gott sein Wort hält. Und nicht wissend, wie ihr Leben weiter verläuft, ist sie im Lobpreis Gottes. Die Geburt Jesu. Welch eine große Freude muss Maria erfüllt haben, als der Sohn Gottes Jesus Christus geboren war. Trotz der widrigen Umstände der Geburt und Unterkunft war diese Nacht anders als alle anderen Nächte zuvor und danach. Das verheißene Wort hat sich bestätigt. Das Wort ist Fleisch geworden. Maria hält den Erlöser der Menschen im Arm. Gott steht zu seiner Verheißung. Sie ist greifbar. Die Anbetung der Weisen. Eine Bestätigung, dass dieses Kind der Sohn Gottes ist, erfolgt durch die Anbetung des Kindes durch die drei Weisen, Kaspar, Melcher und Balthasar. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe mit. Zeichen, dass dieses Kind wirklich Gottes Sohn ist. Das Wiederfinden Jesu im Tempel. Wir können uns leicht hineinversetzen, welche Freude Maria und Josef empfunden haben mussten, als sie Jesus endlich nach 3 Tagen Suchen wiedergefunden haben. Diese Freude wirkt umso mehr, als das Nichtwissen, wo Jesus ist, der größte Schmerz Mariens gewesen sein muss. Voller Sorge ist Maria gewesen, aber ihr Glaube war stark genug, diese Situation der Unsicherheit auszuhalten. Ihr Glaube wurde mit der Freude über das Wiederfinden beschenkt. Die Auferstehung Jesu. Wir können nur ahnen, welche Freude Maria empfunden hat, als sie endlich den Auferstandenen gesehen hat. So oft sprach Jesus davon, dass er von den Toten auferstehen wird. Maria glaubte seinen Worten. Doch die Erfahrung, ihren gekreuzigten Sohn in den Schoß gelegt zu bekommen und ihn zu bestatten, waren ein großer, erfahrener Schmerz. Sie glaubte seinen Worten, doch das Überzeugtsein von Dingen, die sie noch nicht gesehen hatte, erfüllte sich jetzt mit Sehen und Anfassen sowie Sprechen mit dem Auferstandenen. Jesus, der Auferstandene, stand vor ihr und sie erfuhr, dass seine Worte Wahrheit sind. Die Himmelfahrt Mariens. Diese Freude Mariens, die Vollendung ihres Glaubens, wird sehr schön in der Präfation von Maria Himmelfahrt wiedergegeben. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist. Und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. In ihrem Glauben weiß und erfährt Maria, dass der Glaube manche Prüfung zu bestehen hat. Jesus nachfolgend hat sie auch mit ihm gelitten und ist so zur Mutter der Schmerzen geworden, die uns dadurch in ähnlichen Situationen Trost und Hilfe schenken kann. Betrachten wir die 7 Schmerzen Mariens. Die Weissagung Simeons, die Darstellung Jesu im Tempel. Eigentlich eine frohe Stunde, als Maria und Josef Jesus in den Tempel bringen, um es Gott zu weihen. und doch fallen dunkle prophetische Worte. Durch diesen werden viele in Israel zu Fall kommen. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen, sagt Simeon. An Jesus Christus werden sich die Geister scheiden. Manche werden gleichgültig bleiben, manche aber werden ihn hassen. Maria ist die Mutter aller Glaubenden, aller, die gegen den Strom schwimmen und Christus die Treue halten. Sie ist aber auch die Mutter der Märtyrer, jener, die um des Glaubens willen Verfolgung, Benachteiligung und Spott erleiden. Die Flucht nach Ägypten ist das zweite Schmerzensgeheimnis. König Herodes trachtet dem Jesuskind nach dem Leben. Und die heilige Familie wird zur heimatlosen Flüchtlingsfamilie. Wie viele Menschen erleiden das schlimme Schicksal von Flucht und Vertreibung? Die Medien sind in diesen Tagen voll davon. Wie viele haben es auch in unserem Land im Zweiten Weltkrieg erlitten? Und doch, die Heimat im Glauben bleibt. Bei unserer himmlischen Mutter sind wir immer daheim. Die Suche nach dem 12-jährigen Jesus. Wie viele können sich auch damit identifizieren? Wie viele suchen nach verlorenen Söhnen und Töchtern? Gerade heute, wo so viele familiäre Bande abreißen. Möge Maria helfen, dass Eltern und Kinder sich wiederfinden. Möge sie auch helfen, dass die junge Generation Christus wiederfindet und nicht in der Gottvergessenheit verloren geht. Mariens Glaube kann uns heute eine große Stärke sein. Am Kreuzweg muss Maria den letzten furchtbaren Gang ihres Sohnes mit anschauen. Das ist der vierte Schmerz. Und von ihm gilt das alttestamentliche Wort: Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz. Das Leid anderer, geliebter Menschen anschauen zu müssen, ohne helfen zu können, ist eine harte Prüfung. Wenn wir nichts aktiv tun können, meinen wir, es ist alles sinnlos. Aber manchmal kommt es nur aufs Aushalten, aufs beim anderen Bleiben an. Liebe zeigt sich im Bleiben, sagt Josef Kardinal Ratzinger. Im und aus dem Glauben bleibt Maria. Schließlich sieht Maria ihren Sohn am Kreuz sterben. Maria war bei Jesus in seiner Todesstunde. Und da Jesus sie uns zur Mutter gegeben hat, hoffen wir, dass sie auch uns in unserer Todesstunde beisteht. So bitten wir sie ja in jedem Ave Maria. Bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Den sechsten Schmerz sehen wir dargestellt auf unserem Gnadenbild: Jesus, der in den Schoß seiner Mutter gelegt wird. Die Pietà. So wird diese Darstellung in der Kunst genannt. Pietà, ein italienisches Wort, heißt zu Deutsch Kummer, Leid. Aber auch Barmherzigkeit, Mitleid. Weil Maria das tiefste menschliche Leid selbst durchgemacht hat, ist sie für alle Leidenden die mitleidsvolle Mutter der Barmherzigkeit geworden. Auch in diesem Leid hat sie im Glauben ausgeharrt. Der letzte Schmerz Mariens ist das Begräbnis Jesu. Bis zuletzt, bis zum Ort seiner letzten Ruhe, bleibt Maria bei ihrem Sohn. Jesus ist den verwirklichen, den vollen Tod gestorben, bis ins Grab hinein. Aber das Grab hat ihn nicht halten können. Der Sohn Gottes war stärker als der Tod. Darum sind für uns Gräber nicht Orte der Verzweiflung, sondern der Hoffnung. Maria ist die Trösterin der Trauernden. Maria, die aus dem Glauben gelebt hat, durfte als Erste die Verheißungen Jesu erleben. Sie ist im Glauben standhaft geblieben und gibt uns somit ein Vorbild für unseren Glauben. Wie Maria dürfen wir den Worten Gottes vertrauen. Auch wenn unser Glaube hin und wieder schwankt, Zweifel uns manchmal den Glauben schwer machen, so dürfen wir jeden Tag neu zu Gott und seiner Verheißung wie Maria sagen, Fiat mihi secundum verbum tuum, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Pfarrer Schmähing, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne Sie und euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Einen herzlichen Dank an Pfarrer Schmähing für die Ausführungen unserer heutigen Frage: Welches sind die Hauptzeugen des Glaubensgehorsams in der Heiligen Schrift? Liebe Hörer, diese Sendung können Sie nochmal nachhören. Dazu steht Ihnen unser Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org zur Verfügung. Oder Sie haben wie immer die Möglichkeit, einen Mitschnitt als CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120.